Ich möchte herzlich begrüßen und mich bedanken für die Einladung. Mein Auftrag hat auch gelautet, ich soll über Hirntod und Transplantationsmedizin sprechen. Ich werde das machen aus einer, nicht aus der medizinischen Perspektive, sondern ich bin Moraldiologe und also aus der Perspektive der Ethik, der Philosophie, der medizinischen Ethik. Und vielleicht möchte ich zu Beginn, wir haben schon eine gute Einführung gehört in die biologischen, medizinischen Sachverhalte des Sterbens. In der Anthropologie, in der medizinischen Ethik unterscheidet man beim Hirntod oder Tod des Menschen den biologischen Tod und den sogenannten anthropologischen Tod. Der biologische Tod ist einfach all das, was man empirisch beobachten kann an biologischen Prozessen im Rahmen des Sterbens. Und die bekannteste Unterscheidung, die hier sozusagen hierarchisch zu treffen ist, ist, dass es eben die Ebene der Zellen gibt, der Einzelnen. Das zweite, dass Zellen zu Organen zusammengefasst sind, als funktionierende Einheiten. Und dass Organe und Zellen wieder zusammengefasst sind zur Funktionseinheit eines Organismus. Wenn man vom Sterben oder vom Tod spricht, gibt sozusagen die Betrachtungsebene Zelltod. Wann sterben einzelne Zellen? Es gibt die Frage, wann sterben einzelne Organe, der Organtod. Und es gibt die Frage, die schwierigste, wann stirbt der Organismus, der biologische Organismus als Organismus, der menschliche oder tierische Organismus. Wenn man sich das Ganze vor Augen führt, was wir gehört haben, dann sieht man als Ergebnis, was man anerkennen muss, dass biologisch der Tod in Wirklichkeit ein Prozess ist, ohne dass man auf eine Sekunde irgendwo eine Zäsur findet, die man qualitativ so auszeichnen könnte auf der biologischen Ebene, dass man sagen könnte, hier stirbt der Mensch. Der Grund ist, dass sogar wenn Sie von Hirntod sprechen, von Organtod, mit jedem Neurologen oder Röntgenologen die Frage ist, wann ist denn genau das Gehirn jetzt wirklich tot? Auch hier haben Sie wieder einen Übergang vom Absterben einzelner Zellen bis zum Absterben der großen Masse der Hirnzellen bis zu Befunden, wo Sie das Hirn nichts mehr sehen, außer zwei Inseln, die vielleicht noch funktionieren, wo die Interpretationsproblem besteht, ob das jetzt noch ob das schon Hirntod ist oder auch noch nicht. Also es gibt einen Prozess mit fließenden Übergängen. Der anthropologische Tod, der setzt anders an, das ist die Frage, wann ist das Ende des Menschen als Person, als Individuum oder in anderen philosophischen Terminologie als Subjekt, beziehungsweise klassisch in der abendländischen Tradition, wo der Tod als Trennung von Leib und Seele beschrieben wurde, definiert wurde, wann, sozusagen könnte man sagen, ist ein Organismus nicht mehr beseelt, hätte man bis 1940 gefragt. Es wird oft übersehen, dass wir hier gezwungen sind, anders als auf der biologischen Ebene, in einem Entweder-Oder zu denken. Das heißt, man möchte wissen, ob ein Mensch noch Person ist oder ob er das nicht ist. Das hängt mit den moralischen Implikationen zusammen, das mit dem Personstatus, der Würdestatus verbunden ist. Solange jemand Person ist, besitzt er Würde und darf zum Beispiel nicht instrumentalisiert werden. Wenn dieser Würdestatus verloren geht, ist er nicht mehr Person, ist nicht mehr Subjekt, ist nicht mehr individuelles Subjekt und kann zum Beispiel die Organe entnommen werden, um anderes Menschenleben zu retten. Und auch in anderen Diskussionen in der Lebensethik ist immer wieder klar, dass die Frage der Würdezuschreibung an den Menschen dieser Logik des Alles oder Nichts gehorcht. Und das zwingt auf der anthropologischen Ebene zu fragen, wann ist ein definitiver Zeitpunkt zu finden, ab dem mit Sicherheit gesagt werden kann, dass dieser Würdestatus, dieser Personstatus nicht mehr gegeben ist. Es zeigt sich nun, wenn Sie das mitverfolgt haben, dass wir diesen Würde-Personstatus nicht direkt empirisch messen können. Sie können nicht, wie man es im 19. Jahrhundert, glaube ich, noch versucht hat, da haben Ärzte versucht, die Seele zu wägen, und so zu bestimmen, ob einer tot ist, ob es die Seele gibt. Das hat sich als nicht möglich herausgestellt. Die Seele können Sie im klassischen Sinn nicht messen, das ist etwas Metaphysisches. Genauso können Sie empirisch nicht feststellen, diagnostisch, ob jemand Person noch ist oder nicht. Sodass es, glaube ich, wichtig ist, was hier rot markiert ist. Es geht in Wirklichkeit dabei darum zu fragen, welche empirisch feststellbaren Kriterien erlauben es mit Sicherheit, auf den eingetretenen Person der toter Person zu schließen. Und damit kommen wir zu den Todeszeichen, die schon sozusagen erwähnt worden sind. In Wirklichkeit redet man sozusagen in dieser Diskussion von Todeszeichen, die sind empirisch feststellbar. Und die Diskussion geht darum, welche Todeszeichen benötigen wir, um mit einer genügenden Sicherheit auf den Tod der Person, den Tod des Menschen als Individuum schließen zu können. Das hatten wir schon, die klassischen sicheren Todeszeichen. Was ich ergänzen möchte, die sind, glaube ich, habe ich einmal erkundigt, zwischen 30 Minuten und 2 Stunden nach dem eingetretenen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das heißt, in der Tradition, das ist ein wichtiger Punkt, oder vielleicht zwei Punkte, noch einmal zum biologischen Tod. Physiologisch gesehen, unter Anführungszeichen, wenn ich richtig informiert bin, ist der Tod zwar ein Prozess, aber er hat, wenn Sie die Kurve nehmen, einen kaskadenförmigen Verlauf. Das geht bergab langsam und dann kommt ein steiler Abbruch und dann geht es wieder flach. Das heißt, das eigentliche Sterben, der eigentliche Tod ist dann zwar ein prozesshaftes Ineinander, das aber sehr rasch ineinander greift, normalerweise. Mit der Intensivmedizin kann man diesen raschen, kaskadenförmigen Verlauf von Ereignissen auseinanderziehen, dissoziieren. Das ist sozusagen der dissoziierte Tod in der modernen Medizin. Gleichzeitig besteht das Interesse an gesunden Organen, an vitalen Organen, sodass anders als in der Tradition, und darum haben wir heute eine neue Diskussion, in der Tradition bestand nie das Interesse, mehr oder weniger auf die Minute genau sagen zu können, ob nun der Tod schon eingetreten ist oder nicht. Man konnte einfach länger zuwarten, bis mehrere Todeszeichen zusammenkommen und in diesem Sinn der Mensch vom Phänomen her ein eindrücklicher, runder Tod erfolgt ist, in dem der starr geworden ist und Leichenflecken aufgetreten sind. Man möchte in Wirklichkeit das nach vor verschieben und jenen Punkt finden, der anthropologisch und ethisch gerade noch sozusagen vertretbar ist und sagen können, der Mensch ist eigentlich tot, um möglichst rasch Organe zu entnehmen. Das Hirntodkonzept. Das Hirntodkonzept heißt sozusagen ist die Idee, dass wir sagen können, wenn ich empirisch feststelle, dass das Hirn als Organ abgestorben ist, also der Organtod des Gehirns, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die Person zu existieren aufgehört hat. Daher ist es, glaube ich, gut zu unterscheiden zwischen der Terminologie zwischen Hirntod und Hirntodkonzept, weil Hirntod sollte sich auf den biologischen Tod des Gehirns beziehen. Dagegen Hirntodkonzept meint, dass der eingetretene Tod des Gehirns gleichzusetzen ist oder ein Zeichen ist für den Tod des Menschen. Wir haben den nächsten Punkt schon gehört, das möchte ich nicht wiederholen. Ich gehe zur Begründung. Man hat sich natürlich in der Philosophie, in der Ethik sozusagen Gedanken gemacht, wie ist dieses Gehirntodkriterium oder Gehirntodkonzept begründbar. Es gibt zwei zentrale, glaube ich, neben anderen Versuchen. Auch in der katholischen Kirche finden sich in Stellungnahme diese beiden Konzepte der Begründung. Das erste ist das sogenannte Personargument. Ich habe hier von Heinz Angstwurm, 2003, relativ neu noch, das ist, der sagt, zugleich fehlt dem hirntoten Menschen für immer alles, was uns dem Grund und nicht nur dem Grade nach von anderen Lebewesen unterscheidet. Der hirntote Mensch kann nichts mehr denken, empfinden, wahrnehmen, planen, handeln, entscheiden und verantworten. Da berufe ich mich, dass das Gehirn exklusiver biologischer Sitz sogenannter personaler Leistungen des Menschen ist. Denken, bewusstes Fühlen, bewusstes Planen, Freiheit. Diese Idee, dass ein Mensch, weil der Mensch ein animal rational ist, ein vernünftiges Lebewesen, wenn die biologische Grundlage für geistige Prozesse wegfällt, dass er dann tot ist, die kam aber in eine, wurde angegriffen, und zwar aus dem, einer der Gründe war, das wurde zugespitzt auf die Frage der Bewusstseinsfähigkeit und man ist dann sozusagen hineingerutscht und die Frage kam auf, warum sind dann nicht auch Wachkoma-Patienten schon tot? Die können auch nicht denken, Sie können nicht wahrnehmen bewusst, sie können nicht planen, sie können nicht handeln und sie können nicht bewusst entscheiden. Dann müssten die eigentlich auch tot sein. Das war das sogenannte Higher Brain Konzept, also Großhirn, dass man gesagt hat, ein Mensch ist dann eigentlich schon tot, wenn dieses Argument zutrifft, das Personale, wenn das Großhirn ausgefallen ist, irreversibel und nicht das gesamte Gehirn. Ebenso hat man dem Dualismus vorgeworfen. Das kann man dann diskutieren. Die Diskussion hat sich verlagert und verschoben. In das Zentrum trat das zweite Argument, das sogenannte Integrationsargument, aus Grund dieser Schwierigkeiten. Ich habe wieder ein Zitat von Michael Quandt, ein Münsteraner Philosoph. Weil es, eben das Gehirn, nach bisherigem empirischen Wissen das Organ benennt, ohne welches ein menschliches Individuum nicht mehr als ein sich selbst regulierender, integrierter Organismus weiter existieren kann. Die Genialität dieses Arguments liegt darin, dass ich sage, in einer ganzheitlichen Anthropologie ist die Person auf die Gesamtheit des Körpers zu beziehen und kann nicht einfach mit einem einzelnen Organ gleichgesetzt werden, auch nicht mit dem Gehirn zunächst. Aber insofern das Gehirn dafür verantwortlich ist, dass es den Organismus, die Peripherie sozusagen, zusammenschließt zu einer funktionalen Einheit über Nervenbahnen und über hormonelle Steuerung, kann ich sagen, wenn das Gehirn ausgefallen ist, irreversibel, stehe ich nicht mehr von einer funktionierenden Ganzheit, sondern mehr oder weniger von einer Summe einzelner Teile. Und daher ist der Mensch tot, weil er nicht mehr als Gesamtheit von mir ist. Die Krise oder die Kritik am Hirntod-Konzept, um das kurz zu machen, gibt es eine medizinisch-philosophische Kritik, die schon erwähnt worden ist. Ich möchte das noch einmal sagen. Das eine war, dass man sozusagen sagt, oder dass jetzt sich sozusagen immer mehr in den Vordergrund gespielt wird, in der medizinethischen Debatte. Es gibt in Einzelfällen eben eine lange Überlebenszeit. Und ist es plausibel zu sagen, wenn ein Organismus auch mit intensivmedizinischen Maßnahmen über Monate am Leben erhalten werden kann, dass hier überhaupt keine Integration vorhanden ist? Es ist plausibel zu sagen, das ist nur eine Summe von Teilen, wenn der 2 Monate sozusagen körperlich am Leben ist. Das Zweite ist, das, was wir schon gehört haben, dass hingewiesen worden ist, dass es netzartig integrierte Funktionen auf niedriger Ebene gibt. Und was eine doch herausfordernde Gegenkonzeption ist, ist von die sagen, also Neurologen oder Evolutionsbiologen, dass von der evolutionsbiologischen Herkunft ist unser Organismus darauf angelegt, sich zunächst einmal auch ohne Großhirn und ohne Gehirn zu funktionieren. Evolutionsbiologisch werden niedrigstufigere netzartige Integrationsmechanismen überlagert durch ein sich darüber lagerndes Entwickeln des Hirn und Großhirn. Und das moduliert die tieferen Ebenen, aber es bringt sozusagen nicht die tieferen Integrationsebenen ursprünglich hervor, sondern es setzt sie auch voraus und moduliert sie. Und wenn Sie diese These vertreten, dann müsste man sagen, beim hirntoten Menschen kann ich nicht sagen, dass überhaupt keine Integration vorhanden ist, sondern dass eine bestimmte Form, einer hierarchisch darüber obenstehende Form der Integration nicht mehr vorhanden ist. Die praktischen Schwierigkeiten, die nicht zu übersehen sind, sind, die sozusagen, dass das können wir dann diskutieren, dass es kontraintuitiv für Angehörige ist. Die Pflege, es gibt sehr viele Pflegeprobleme, da habe ich auch ein Zitat, hätte ich mit. Und was mir sehr stark auffällt, auch in der Diskussion mit Neurologen bei uns in Graz, die Suche nach der richtigen Semantik. Sie glauben gar nicht, ich meine, wie schwierig es ist, eine richtige Sprache für diesen Zustand zu finden. Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, die Spenderkonditionierung, ja, wird man intensiv medizinisch, da möchte man vermeiden. Das Problem ist, wie benennen Sie diesen Zustand? Sagen Sie, dass der noch lebt? Das kann man nicht sagen. Oder was sagt man dann zu dem Vorgang, wenn nach der Entnahme die Beatmung abgestellt wird? Wie benennt man das? Das ist eindrücklich, sehr eindrücklich. Und viele sagen spontan, dann ist er sozusagen endgültig gestorben. Das ist so eine Sprachregelung. Aber natürlich, sobald sie übergehen, zu sagen, na gut, er stirbt halt einmal ein bisschen und dann stirbt er endgültig, haben sie in Wirklichkeit die Grundidee des Hirntodkonzepts schon ausgehöhlt. Ja. Also ich sage oft, es ist ein funktionierender Körper, das kann man sagen, ein funktionierender Restkörper, lebendig. Oder? Es ist tatsächlich, es ist, und dieser Restkörper ist in diesem Sinn lebendig, biologisch lebendig, daran ist nicht zu zweifeln. Gut, ein paar Zukunftsperspektiven noch für die Diskussion. Ich denke, das kristallisiert sich heraus, dass es irgendwie eben an dieser Stelle, wenn man sich auf diese Kritik einlässt, drei Möglichkeiten gibt. Das eine ist die Beibehaltung des Hirntodkonzepts, aber mit einer besseren, noch einmal durchdachteren Begründung des Hirntodkonzepts. Das zweite ist, dass man die sogenannte Dead Donor Rule aufgibt, das heißt vom Prinzip abgeht und sagt, Organe dürfen nur bei Verstorbenen entnommen werden. Und es gibt einige, die sagen, eine Gesellschaft könnte das durchaus zugestehen und rechtlich etablieren, dass wenn eine Zustimmung vorhanden ist von dem Patienten selber, einfach wir offen zugeben, wir greifen in die letzte Phase des Sterbeprozesses ein und es kommt tatsächlich zu einer Verkürzung des Lebens durch die Organentnahme. Das würde aber heißen, wenn man streng nimmt, dass der Mensch, wenn auch nur in der letzten Lebensphase und in einem irreversiblen Todesprozess, doch durch die Organentnahme getötet wird. Das Problem dieser Lösung ist, glaube ich, die hohe Belastung für die Ärzte. Sie müssten, wenn sie ein Gewissen haben, müssen sie damit leben, dass sie eigentlich ganz streng genommen Menschen töten, um Organe zu kommen. Das Zweite ist, glaube ich, soweit ich sehe, dass die Kirchen dagegen eine Riesenopposition betreiben werden und würden, weil das Tötungsverbot in der religiösen Tradition ein sehr starkes ist. Und da würde man sagen, entweder es gelingt, überzeugend zu zeigen, dass der Hirn oder der Tod des Menschen ist und das keine Tötungshandlung ist, oder man muss es anderen nach Spielregeln machen. Eine dritte Möglichkeit wäre die Einschränkung der Organentnahme auf Donation after Cardiac Death. Also das heißt, dass sie nach dem Hirntod routinemäßig abwarten, bis ein Herzstillstand eingetreten ist. Das ist sozusagen, es gibt ohnehin jetzt mehr Programme, auch die versuchen, auf dieser Schiene zu arbeiten. Wenn ich das richtig verstehe, hätte das den Vorteil für dort, wo es möglich ist, dass sowas wie ein umfassenderer Tod eingetreten ist, der jene zufriedenstellt, die sagen, für mich ist ein Mensch mit einem schlagenden Herzen, ein Körper, einfach nicht tot. Der Nachteil ist, glaube ich, eben, dass man nicht alle Organe verwenden könnte, glaube ich, und dass die Organe schlechter wären. Meine, oder möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen zu dem Punkt 1, ich bin der Meinung noch schon, dass das Hirntodkonzept begründbar ist. Man kann auf bestimmte Defizite der bisherigen Argumentation verweisen. Ich glaube, das hat sich alles so sehr auf das Integrationsargument zugespitzt, in einer falschen Weise und noch einmal auf einer sehr biologischen Ebene. Und je mehr Sie rein biologisch denken und nicht metaphysisch denken, desto schwieriger wird es zu sagen, ja, warum soll gerade das Gehirn jetzt diesen zentralen Stellenwert haben und so weiter, wenn so viel sozusagen an biologischer Masse dieses Organismus ja noch lebendig ist und am Leben erhalten wird. Ich meine, man kann zeigen, dass wenn man Identitätsaspekte mit einbezieht, also wenn Sie zum Beispiel die Frage stellen, nicht nur, ob jemand Bewusstseinsleistungen hat oder nicht, sondern fragen, wer ist sozusagen dieser Körper, ja, wem gehört er zu, dass hier sichtbar wird, dass das Gehirn, wenn man so will, eine tatsächlich asymmetrische Bedeutung hat. Wir haben noch eine Zukunftsentwicklung, die meines Erachtens diese These sehr stützt. Es wird massiv geforscht an Devices, also an Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer. Wenn sich das so weiterentwickelt wie bisher, können Sie sehr viele Extremitätenleistungen in Zukunft über Computerschnittstellen direkt vom Gehirn steuern. Jetzt stellen Sie sich das weiter vor, Sie hätten einen Organismus, bei dem quantitativ 50% der Biomasse durch technische Geräte ersetzt sind. Und dann fragen Sie sich, und der hätte aber einen Kopf, mit dem er das steuert. Und Sie fragen sich, ist das jetzt eine Maschine oder ist das ein Mensch? Dann würden wir wahrscheinlich sagen, das ist ein Mensch. Und Sie würden es aber umgekehrt nicht machen. Also wenn Sie sozusagen ein Bein am Leben erhalten oder einen Arm oder zwei Beine und da fehlt aber ein Kopf, es fehlt diese Steuerungsinstanz, die das Gehirn ist, dann würden wir Sie wahrscheinlich sagen, das ist in Wirklichkeit kein Mensch mehr. oder wenn sie ein Bein an einen Computer anschließen, so dass möglich sein würde oder wäre, und der Computer gibt einen programmierten Befehl, würden wir sagen, das ist kein Mensch, das ist eine Maschine. So dass ich meine, dass das Gehirn eben jenseits dieser Sachen, die integrative Funktion und die reine Bewusstseinsleistungen, um die es immer gegangen ist, noch viel mehr Aspekte hat, die es sozusagen ins Zentrum stellen, dass sie für unsere personale Existenz und Identität wichtig sind. Danke. Thank you.